mit Köpfchen, der bildungspolitische Podcast mit Jörg Bernstein.
Hallo, willkommen zum Podcast Kochen mit Köpfchen. Wer heute zum ersten Mal dabei ist, mein Name ist Jörg Bernstein. Ich bin Landtagsabgeordneter in Magdeburg und in meiner Show koche ich mit Gästen und spreche mit ihnen über Bildungspolitik. In dieser Folge haben wir uns einen echten Experten eingeladen, wenn es um den Schulalltag geht. Zu Gast ist heute John Kaube. Er ist stellvertretender Vorsitzender im Landesschülerrat in Sachsen-Anhalt und Schüler am Ludwigsgymnasium in Köthen-Anhalt. John, du bist stellvertretender Landesschülerrat, Kreisschülersprecher in Anhalt-Bitterfeld und Mitglied bei den Jungen Liberalen und machst noch dein Abitur. Das klingt nach einem vollen Stundenplan. Wie schaltest du ab und findest persönliche Erholung?
Das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir auch sehr oft. Ich würde sagen, dass die Arbeit doch im Landesschülerrat, aber auch im Kreisschülerrat doch sehr abschaltend ist, gerade wenn man die ganze Zeit am Schreiben ist. Und sonst lese ich eigentlich Bücher, wenn ich wirklich
fahren muss. Ja. Was liest du gern?
Eigentlich nur Biografien und Autobiografien.
Was war dein letztes Buch, deine letzte Biografie, die du gelesen hast?
Ja, die letzte Biografie, die ich gelesen habe, war von Joachim Gaub. Die hat er ziemlich neu rausgebracht und finde ich sehr gut.
Schön. Bei uns ist immer so üblich, bevor wir loslegen mit unserem Gespräch, gucken wir erstmal und teasern unsere Zuhörer an, was es denn heute zu essen gibt. Ich hatte dich gebeten um einen Rezeptvorschlag oder einen Menüvorschlag. Also John, was gibt's heute?
Heute gibt's Hähnchen in Cornflakespanade mit Salat.
Das klingt gut. Und was machen wir für einen Salat?
Ein Mango-Rucola-Salat.
Das klingt noch besser. Fruchtig. Ja, für die heutige Folge haben wir uns eine kleine Abwechslung ausgedacht. Bisher war es ja meistens immer so, dass ich mehr oder weniger die Fragen gestellt habe. Heute haben wir uns darauf geeinigt, dass John als Schülersprecher die Fragen an mich stellen wird. Aber wir werden natürlich das Ganze dann auch wieder im üblichen und bewährten Gesprächsformat, denke ich, dann durchführen. Ja, bevor wir jetzt ins Gespräch gehen, vielleicht erstmal an die ersten Vorbereitungen, müssen wir mal schauen. Wir müssten unsere Hähnchenfilets ein bisschen plattieren. Oder wollen wir die so, wie sie sind, braten? Ich weiß nicht, hast du das schon mal gekocht?
Also überhaupt? Ja, wir machen das öfter. So
das öfter.
Wir plattieren die eigentlich.
Ihr plattiert sofort, die. Ja. Das ist ja gut, dass ich hier so ein kleines Werkzeug dafür vorbereitet habe. Brauchen wir Ei?
Ja.
Zum
Panieren?
Genau. Mehl aber nicht.
Nee, wir nehmen nur die Cornflakes.
Nur die Cornflakes, alles klar. Unseren Rucola ein bisschen spülen. Mango schneiden. Willst du machen?
Nee, das überlasse ich dir. Ich übernehme gerne das Waschen, wenn wir eine Schüssel haben. Oder soll ich eine von hier nehmen?
Einen Durchschlag bräuchte man noch. Ach ja, das wird reichen, denke ich. Mach so viel, wie du denkst, was wir brauchen. Ne?
Okay.
So, aber dabei können wir ja schon mal ein bisschen anfangen. Wir hatten gesagt, du fragst, ich antworte.
Genau, ich fange mit einer Frage an, wo es mal interessant wäre zu wissen, wie sehen denn die Menschen, die das entscheiden? Und zwar, was läuft in unseren Schulen in Sachsen-Anhalt gut? Und auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, was läuft in Sachsen-Anhalt gut?
Von daher, dass ich selbst als Lehrer jetzt ja nicht mehr aktiv bin seit fast 3 Jahren und jetzt so ein bisschen schon bald wie ein typischer Politiker darüber rede. Aber ich würde zum Beispiel sagen, wenn mich jetzt die letzten 3 Jahre ansehe, die organisatorischen Voraussetzungen, die wir geschaffen haben in den letzten gut 1,5 Jahren für die Digitalisierung in der Bildung, die sind recht ordentlich. Ja, inwieweit das natürlich jetzt bei den Schulen ankommt, ist noch eine andere Sache. Aber das war letztendlich für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das war einer von den Gründen, wo ich der Meinung war, deshalb gehe ich in die Politik. Und jetzt haben wir ja seit Anfang 23 eine eigene Abteilung. Wir haben, glaube ich, als eins der ersten Bundesländer die Zugangsmöglichkeiten für Lehrer und auch für Schüler eröffnet. Ein Zugang für ChatGPT beispielsweise. Also die ganze Frage KI ist jetzt bei unseren Schulen auch angekommen.
Ich würde mal bei dem Thema Digitalisierung bleiben, weil ich kann ja direkt das Feedback geben. Also ich muss sagen, dass wir mit Digitalisierung ganz gut vorankommen in Sachsen-Anhalt. Meine Schule ist zum Beispiel auch Digitalisierungsschule. Das läuft ganz gut. Natürlich kann man sagen, dass die Probleme da sind, dass das WLAN manchmal nicht das ist, was man sich wünscht. Aber ja, das Land gibt da gute Vorgaben und auch mit den ChatGPT und so. Also wir durften jetzt unsere Abiturprüfungen zum Beispiel in Astronomie unter Prüfungsbedingungen dann mit einem Statement von ChatGPT schreiben, beziehungsweise mussten das beurteilen. Da muss ich sagen, auch gerade, wenn man so in der Bundesschülerkonferenz unterwegs ist und darüber erzählt, ist Sachsen-Anhalt wirklich ein Vorreiter.
Cool. Also da habe ich mit meiner Einschätzung jetzt nicht ganz falsch.
Richtig.
Schön. So, jetzt, wenn die Frage kommt, was läuft gut?
Ja, dann kommt auch die Frage, was läuft schlecht, ja.
Ja, ich glaube, da gibt es einen Punkt, den wir ohne große drumherum reden, die Lehrerversorgung. Jetzt kommst du ja selbst von dem Gymnasium. Ich denke, da seid ihr relativ gut aufgestellt. Ne?
Ich glaube, wir haben eine Versorgung von 90% oder über 90%. Also es ist noch ganz gut. Aber man muss auch sagen, dass jetzt viele Lehrer in Rente gehen. Das heißt, es wird sich in den nächsten Jahren ziemlich schmälern, was an Lehrern da ist. Ja, wir haben natürlich auch mit Selbststudium zu kämpfen. Heißt, wir müssen auch Stunden nachholen, wenn Lehrer nicht da sind und so weiter. Aber das ist jetzt noch ganz gut bei uns. Und ja, das ist ein Problem, was wir im Land angehen müssen. Oder was das Land
wie,
ja auch
wie nutzt ihr bei euch am Ludwigsgymnasium? Wir hatten ja das Thema digitale Lernmedien. Jetzt gerade für Vertretungsunterricht. Ich habe es zum Beispiel bei einer Kollegin gehört. Da gibt es bei einem Magdeburger Gymnasium, die haben so eine Art digitalen Lerntag. Da wird im Prinzip von den Schülern, das ist auch ein Gymnasium, über eine Online-Lernplattform selbstständig gearbeitet. Habt ihr auch solche Formate oder arbeitet ihr grundsätzlich, also beispielsweise mit Moodle und solchen Geschichten?
Ja, also unsere Schule setzt komplett auf Moodle. Ja. Jeder Schüler kriegt einen Zugang und dann können die Lehrer, also er wird in seinen Kursen eingeteilt und jeder Lehrer stellt dann die Aufgaben rein. Das Gute ist auch in dem Zusammenhang, dass die Lehrer direkt auch Zugriff zu EmuTube und so haben, also der Lernplattform. Und da werden dann immer ganz viele Sachen bereitgestellt. Also das sind unsere Lehrer auf jeden Fall dabei und das nutzt auch unsere Schule sehr aktiv. Und das ist natürlich ein guter Mechanismus, um auch gegen den Lehrermangel zu wirken.
Ja, wird es also durchaus so sehen.
Ja.
Also wie gesagt, du hast die Frage gestellt, was läuft nicht gut? Das ist natürlich der Hauptknackpunkt, die Lehrerversorgung und alles, was sich daraus letztendlich ergibt. Das ist eigentlich für mich so die größte Problematik. Jetzt können wir natürlich noch bestimmt noch andere Sachen anführen, aber ich denke mal Lehrermangel. Wie sieht es bei dir aus? Was wäre aus deiner Sicht so der Punkt, wo es am meisten hakt?
Also
jetzt über alle Schulformen hinweg mal.
Ja, ich würde größtenteils sagen, dass es der Rechtsextremismus ist, der zunimmt. Heute kam zum Beispiel auch durch alle Ostbundesländer eine erarbeitete Position raus, dass man sich doch wünscht, dass dafür auch für das Thema mehr sensibilisiert wird. Also wir haben viele Nachrichten darüber, dass Parteien, gerade kleinere rechtsextreme Parteien, sich in den Schulen breit machen und die als Basis nutzen.
Wie macht sich das bemerkbar?
Gerade in meiner Region, da haben wir gerade auch über den Kreisschülerrat die Gefahr, dass da eine Partei, eine kleine, wie gesagt, extremistische Partei ist, die dann eben mit Ferienlagern und Camps und Wanderungen und so wirbt. Also eigentlich nichts Schlimmes in erster Linie,
ja, ja.
Aber da somit ihre Leute akquiriert und dann auch sagt, wenn ihr herkommt, dann könnt ihr gleich unserer Partei beitreten und dann vertreten wir das. Und da muss man dann auch sagen, dass da Gewalttaten und auch viele Schüler sich jetzt natürlich oder gewisse Schülergruppen dann auch gefährdet sind durch diese Parteien.
Ja, das ist ein Thema, denke ich auch.
Richtig, und deswegen ist es eben wichtig auch, dass wir wieder mehr Sozialkundelehrer kriegen, weil Sozialkunde ist ja auch meistens das Fach, oder was ich wahrnehme, vermehrt ausfällt. Und das ist natürlich das Problem, das dann damit reinspielt. Und ich denke, die Gefahr wurde sicherlich erkannt, aber wir müssen auf jeden Fall mehr machen.
So, jetzt haben wir unsere Mango für den Salat in feine Würfel geschnitten. Hau rein hier. Ja, John, du hast gerade eben gesagt, dass Sozialkundelehrer in dieser Frage quasi der Mangel sind oder den Mangel darstellen. Wenn jetzt ausgebildete Lehrer da sind, wie schätzt du das ein? Wie sind die aus deiner Sicht der Umgang eurer Lehrer, vielleicht auch der speziellen Lehrer, also sprich Sozialkundelehrer, mit den Themen, die jetzt so die gegenwärtige politische Landschaft bewegen?
Also ich würde erstmal zu Beginn festhalten, dass Lehrer auch nur Menschen sind und deswegen die natürlich auch immer einen Lernprozess mit haben. Das, was ich in meinem Umfeld mitkriege, auch so in den anderen Schulen, also dass die Lehrer sehr engagiert sind und sich auf jeden Fall auch mit dem Thema immer auseinandersetzen und wir ziemlich an der Zeit sind. Also das umfasst dann zum Beispiel, man sagt, gut, bevor jede Stunde losgeht, redet man erstmal über die aktuellen politischen Themen, teilt die ein, diskutiert darüber. Und da gehört auch TikTok dazu und sicherlich auch andere Plattformen.
Das freut mich, dass du das so siehst als Schülersprecher, als Schülervertreter. Weil ich mal höre manchmal oftmals das Gegenteil, dass man sagt, nur die Lehrer, die sind... Es ist immer so eine Frage mit Pauschalisierung, weißt du?
Ja.
Dass man sagt, die, also immer alles, wenn man sagt, eine ganze Personengruppe insgesamt bezeichnet, dann liegt man in 100% der Fällen daneben. Ja, weil es immer positive Ausnahmen gibt. Es gibt nicht die Jugend, es gibt nicht die Lehrer, ja, es gibt nicht die Politiker.
Ja, zum Glück nicht. Jetzt haben wir beleuchtet, gut, was lief schlecht oder was läuft gut in unseren Schulen. Wie steht man zu einem zukunftsfähigen Abitur? Also wir haben es als zukunftsfähiges Abitur bezeichnet. Wie steht man zu einem Abitur mit gleichen Anforderungen in jedem Bundesland?
Was, denke ich mal, nicht möglich ist, ist ein quasi Zentralabitur. Aber wenn ich jetzt allein schon mal praktisch denken würde, wir müssten an einem einzigen Tag in Deutschland, in ganz Deutschland, Mathe-Abitur schreiben.
Das wäre schwierig. Das
kann so, und wenn ich in diesen Punkte jetzt noch einordne, zum Beispiel die Ferienregelung, dass man sagt, okay, wir haben 8 Wochen Sommerferien und die würden dann alle in diesen 8 Wochen an die Ostsee strömen oder wohin auch immer. Ja, dann hätten die Gastronomen an der Ostsee für 8 Wochen kompletten Stress und wir hätten wahrscheinlich keine Möglichkeiten, irgendwelche Unterkunftsmöglichkeiten zu finden. Und im Rest des Jahres wäre da tote Hose. Also das bloß mal als eine ganz praktische Überlegung, die ich dabei habe, wo ich denke, so geht es nicht. Ich meine, das ist nicht der Hauptgrund, aber allein aus organisatorischen Gründen. Aber ich gebe dir an dem Punkt recht, dass man sagt, und da sind wir ja letztendlich mit so einem einheitlichen Aufgabenpool in den Kernfächern schon, glaube ich, eine ganze Menge oder ein ganzes Stück weit gekommen, dass man sagt, die Anforderungen sollten gleich sein. Ja, also, dass ich sagen kann, ein Abitur in Bayern ist vergleichbar mit einem Abitur, was nehmen wir mal, in Bremen. Das wäre sicherlich eine schöne Vorstellung, weil das sind ja halt immer die Länder, die da als die beiden Antipole aufgeführt werden. Ja.
Ja, oder also das Beispiel, was ich immer sage, ist, man kann in Berlin Musik und Sport als Leistungskurs machen, kann man bei uns nicht. Wir müssen uns mit Mathe und anderen Fächern rumschlagen und ich denke, da muss einfach gesagt werden, wir müssen da was ändern. Wir müssen auch bundeseinheitlich was ändern, damit man nicht sagen kann, der aus Niedersachsen hat vielleicht 0,2 Prozentpunkte weniger als ich im Abitur. Und ich habe vielleicht ein besseres Abitur, aber werde in der Universität nicht genommen, weil das aus Niedersachsen eben mehr gewichtet wird als das aus Sachsen-Anhalt.
Ja, das sind die Punkte. Also Einheitlichkeit ja, aber kein Zentralabitur. Das wäre, glaube ich, so Konsens.
Ja, oder? Ich denke auch.
Ja. So, damit wir nachher auch ein bisschen was zu essen haben, werden wir zwischen der ganzen Schnackerei mal unser Dressing vorbereiten. Du hast gesagt, du würdest ein Dressing mit Öl, Senf, Honig. Ich habe jetzt anstelle Wasser so einen schönen Balsamico-Essig.
Okay. Auch okay? Ja. Ich bin für alles offen.
Pflanzenöl haben wir hier, ein bisschen Balsamico-Essig.
Senf und
Honig.
Genau.
Dann wollen wir sehen, was das wird.
Ja, das ist immer ein bisschen rumprobieren, so dass es passt. Ja. Ich glaube, dafür gibt es kein perfektes Rezept.
So, du musst dich schon mal mit einem Löffel bewaffnen, dass du abschmeckst hier.
Ja. Ich würde auch tatsächlich schon zur nächsten Frage kommen. Wir hatten jetzt gut Abitur und so. Jetzt würde ich mal noch auf den Punkt Schulsozialarbeit kommen.
Schulsozialarbeit?
Ja, war ja,
guter Punkt.
War ja in der letzten Zeit auch politische Debatte. Ja, ist gut.
Reicht schon?
Ja, finde ich gut.
Schulsozialarbeit. Wie viel habt ihr an der Schule?
Wir haben eine Schulsozialarbeiterin.
Mhm. Und reicht
aber das? Ich würde sagen, ja, es reicht, aber wir wären tatsächlich theoretisch laut den Anforderungen gar nicht befähigt oder dürften gar keine Schulsozialarbeiterin haben. Und ich meine, es war jetzt die politische Debatte, wie Schulsozialarbeit weitergeführt werden kann. Da haben sich ja die Gemeinden meines Wissens nach ein bisschen dagegen gestellt, die 20% zu übernehmen. Da hat sich das Land ja jetzt geeinigt auf 10%.
Ja, das ist das, was man üblicherweise als Kompromiss bezeichnet. Genau. Ja. Also unsere Position oder meine Position in dem Fall natürlich auch als FDP-Landtagsfraktion ist die, dass wir natürlich den Stellenwert von Schulsozialarbeit sehr hoch einschätzen. Jetzt kommt mal so ein bisschen ein Punkt, den ich gerne da immer auch in den Diskussionen mit einbringe. Ich denke, dass wir mittelfristig nicht um Schulsozialarbeit im jetzigen Umfang herumkommen. Und jetzt dieses Aber. Aus meiner Sicht sind es viele Probleme, die nicht im Umfeld Schule zu suchen sind.
Ja.
Wo wir natürlich als Gesellschaft insgesamt die Pflicht haben, Probleme zu lösen. Also viele Probleme, die im sozialen Umfeld von Schülern und Schülern liegen, im familiären Umfeld. Also ganz simple Sachen wie: Wie gehe ich mit Menschen um? Wie verhalte ich mich? Und diese Dinge überfordern aus meiner Sicht auch die Schule selbst, den Lernort Schule. Die Schule ist in erster Linie ein Lernort, aus meiner Sicht, und kann nicht der Reparaturbetrieb für alle gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, sein. Das heißt, aus meiner Sicht muss man auch irgendwo wieder ansetzen und außerhalb von Schule diese Probleme auch lösen, damit sich Schule, die Schule als Lernort auch wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren kann.
Ja, also nochmal eine Nachfrage zur Schulsozialarbeit bezüglich der Finanzierung. Wie ist denn der Plan, mittelfristig und langfristig die Schulsozialarbeit zu finanzieren? Weil irgendwann läuft ja auch die Unterstützung der Europäischen Union aus.
Das ist komplett richtig. Und das Problem ist tatsächlich, dass wir dazu im Gespräch sind und natürlich uns überlegen müssen, welche Finanzierungsquellen wir dafür erschließen können. Und wenn jetzt zum Beispiel halt EU-Förderung wegfällt, halt ist es ganz einfach, wenn wir den Haushalt selbst nicht aufblähen wollen, was wir im Moment auch gar nicht können, weil die Mittel dafür nicht zur Verfügung stehen, dann muss man halt an einer anderen Stelle versuchen, Einsparungen vorzunehmen, also sprich, das viel gelobte Prioritäten setzen.
Wäre es denn eine Möglichkeit, dann irgendwann zu sagen, man setzt die Kommunen jetzt doch wieder mehr in Verantwortung, dass die die Finanzierung übernehmen müssen?
Ja, der Punkt ist ja, wir hatten vorhin gerade gesagt, mit Pauschalisierung, ja, die Kommunen. Ja. Es gibt halt immer Kommunen, die könnten das sicherlich, aber es gibt genügend auch Kommunen, die sagen, nee, das schaffen wir nicht. Und da halt diesen Ausgleich zu finden, das ist halt das Schwierige, ne?
Aber da könnte man ja dann sagen, vielleicht bewegen wir uns langsam mal in die Richtung zu sagen, wir greifen die Probleme an, dass wir Schulsozialarbeit verringern können und dann doch nicht so, so große Kosten haben. Mit welcher Seite?
Ich würde die Seite.
Okay. Ja. Ich würde jetzt mal einen Themensprung machen, weil wir waren jetzt bei Schulsozialarbeit und wie kann Schulsozialarbeit helfen. Benotung von Talentfächern ist auch ein Thema unter den Schülerinnen und Schülern, die ja eher kritisch gesehen wird. Natürlich für die, die es können, dann doch gut ist. Wie stehst du zur Benotung von Talentfächern und sollte man das abschaffen oder
behalten? Jetzt müssen wir erstmal drüber sprechen. Talentfächer, meinen wir Kunst, Musik. Sport, Musik.
Ja, genau, ja? Die drei.
Ja. Weil das Einzige, was ich in der Schule gut konnte, war ausdauernd und schnell laufen. Und dann hat es eigentlich schon aufgehört. Also für mich war es das Allerschlimmste, Bodenturnen. Ich war damals schon knapp 1,90 Meter groß, hatte aber ein paar Kilo weniger. Aber trotzdem mit dieser körperlichen Abmessung ein Rad zu schlagen und andere Bodenturnübungen, das fand ich quasi erniedrigend. Und darauf auch noch eine Note zu bekommen, ja, da würde ich durchaus aus meiner ganz persönlichen Erfahrung sagen, kann man darauf verzichten bei solchen Talentfächern. Ja, wie ist diese Meinung so bei den Schülern?
Unterschiedlich. Also die meisten, also natürlich gerade die männliche Fraktion sagt, sie möchten Sport gerne weiterhin als Notenfach haben. Und dann sagt man aber im Gegenzug, Musik und Kunst ist nicht so unser Abteil. Aber man muss ja auch sagen, Kunst und Musik bestehen ja nicht nur aus, ich male und singe was, sondern ich lerne ja auch was über Musikgeschichte und über Kunstgeschichte.
Genau.
Und deswegen würde ich zum Beispiel sagen, dass Benotung von diesen Talentfächern, wie man sie ja immer benennt, auch nicht direkt so pauschalisiert werden kann. Mhm. Und natürlich, klar, wenn ich nicht malen kann, dann habe ich schlechtere Karten. Aber auch da sagt man ja, das bezieht sich ja auch auf Techniken, die man erlernen kann und anwenden kann.
Ja, vor allem auch, sagen wir mal, Kunstgeschichte beispielsweise. Ja. Oder dass man erkennt, was ist denn jetzt, dass eine Radierung nicht unbedingt das ist, was ich im Geometrieunterricht mit dem Radiergummi und meinem Skizzenblatt mache, sondern dass das halt auch eine Technik der bildenden Kunst ist.
Gleiches dann auch wie bei Musik und deswegen.
Ja, Sport wäre es genauso. Ja. Also wir hatten beispielsweise nicht solche Regelkunde und solche anderen Geschichten im Sportunterricht. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber heutzutage ist es ja durchaus üblich, dass man auch quasi Sporttheorie macht.
Wir schreiben auch zwei Klausuren.
Was wurden da also abgeprüft?
Das kommt immer auf den Kurs an. Also ich hatte, überprüft wurde bei mir Volleyball und Fitness. Mhm. Und Volleyball dann eben Techniken und Theorien, ja. wie wird angegriffen, wie wird verteidigt. Mhm. Und darüber schreibt man dann, oder wie groß ist das Feld, also so Basic-Sachen halt. Aber die Frage wurde nicht beantwortet. Würdest du jetzt pauschal sagen, Noten abschaffen in Talentfächern oder doch behalten?
Ja, wenn wir jetzt uns darauf einigen, dass es nicht nur um diese quasi talentabhängigen Benotungspunkte geht, sondern auch um, sage ich mal, fachwissenschaftliche Inhalte, theoretischer Art, also was wir gerade gesagt hatten, Musikgeschichte, Kunstgeschichte, Sportregeln, dann eher doch nicht. Ja, sondern man sollte schon sagen, vielleicht könnte man da wirklich, sagen wir mal, wie man eine Tendenz hat. Ja, wenn man zum Beispiel sagt, okay, mein Sportlehrer hat sich bei mir beispielsweise mal aufgeregt, hat gesagt, Jörg, du hast so lange Arme, du müsstest den Schlagball, bei uns gab es immer Schlagballweitwurf, später gab es dann diesen sogenannten F1, das waren diese Übungshandgranaten, das war ja alles ein bisschen militanter zu DDR-Zeiten. Weitwurf, und bei deinen langen Armen müsstest du das unheimlich weit schaffen. Aber ich hatte eben nicht die richtige Technik, ich habe eher diesen. Hm. Jetzt sieht man das leider nicht beim Zuhören, also dieses kurze Armwerfen. Wenn man da jetzt aber an der Technik arbeitet und man würde sich steigern, dann könnte man ja quasi diesen Leistungszuwachs bewerten. Das wäre aus meiner Sicht durchaus eine Variante. Was jetzt zum Beispiel in Mathematik aus meiner Sicht wiederum nicht möglich wäre, wenn man sagt, okay, ich fange an, 2 plus 2 ist 5 und irgendwann arbeite ich mich so langsam in den Zielbereich vor zur 4, dass man dann sagt, okay, jetzt kriegst du deine 1, weil du es jetzt geschafft hast. Vorher war es eine 3, weil das war so grob im Zielbereich. Da geht es eher nicht. Aber bei solchen Sachen, wo man tatsächlich eine Entwicklung festmachen kann, da könnte man durchaus drüber nachdenken. Also wäre ich jetzt nicht unbedingt abgeneigt dafür. Das wolltest ja, du hast ja meine ganz persönliche Meinung haben.
Also wie gesagt, ich bin auch dafür, dass man die weiterhin benotet. Und man kann ja auch sagen, dass, oder man könnte ja auch erwähnen, dass man ja auch immer 2 Kurshalbjahre wegstreichen muss am Ende, wenn man sein Abitur hat. Also wenn man zum Beispiel Architektur und Porträt ganz gut konnte, dann kann man die behalten und den Rest kann man wegstreichen. Und das ist, denke ich, auch eine ganz gute Lösung für die ganze Thematik.
Jetzt würden wir uns mal an die Panierung machen. Ja. Das würde ich dir einfach mal überlassen. Ich würde dir aber jetzt die beiden Eier aufschlagen.
Ja, bitte.
Machen wir 2 oder 3?
Ich würde mit 2 anfangen. Ich glaube, die reichen, ja. Jetzt ist ja auch die Idee, ein neues Unterrichtsfach einzubringen.
Ja, Wirtschaft, Recht, Demokratie.
Wir haben uns auch im Landesschülerrat damit beschäftigt und schon mit mehreren Schülern darüber geredet. Aber wie ist da die konkrete Umsetzung? Also ich glaube 2 Stunden, aber da war immer die Frage von uns, macht das nicht auch Konkurrenz zur Sozialkunde?
Nee, das soll es nicht sein. Also uns wird immer vor, was heißt, wenn ich uns sage, dann spreche ich jetzt von den Politikern, dass man zu wenig lebensrelevante Themen in den Unterricht einbezieht. Also wie mache ich beispielsweise eine Steuererklärung? Wie gründe ich ein Unternehmen? Was ist ein Gesellschaftsvertrag? Und das sind alles diese Dinge, die wir komprimiert in einem Unterrichtsfach anbieten wollen.
So, also keine Konkurrenz zu?
Ja. Keine Konkurrenz zu Sozialkunde.
Ich hätte tatsächlich noch eine Frage zur, also ich bin ja jetzt Schülervertreter, deswegen passt die Frage. Die Einbindung von Schülervertretungen in den Schuleintag beziehungsweise in die Frage, wie man Schule entwickelt. Und ich kann ja durch die ganze Arbeit in der Bundesschülerkonferenz auch immer ein bisschen den Vergleich ziehen, dass wir ja, also wir werden eingebunden, aber könnte man uns vielleicht noch mehr einbinden oder wie wäre die Einbindung denn noch mehr möglich?
Na, was wären für dich mehr? Muss ich jetzt mal die Gegenfrage machen. Beantworte zwar eine Frage nicht mit einer Gegenfrage, aber was wir bei uns im Landtag diskutiert haben, ist die Frage dritte Parität. Und da haben wir als Koalition zumindest mehrheitlich, also da war der eine oder andere, also im Prinzip nur der eine Koalitionspartner nicht so von begeistert, dass wir zwei anderen das abgelehnt hatten. Aber ich fand es eigentlich in Ordnung, weil man genügend Beispiele auch aufführen kann, wo man sagt, es funktioniert eigentlich beispielsweise in einer Gesamtkonferenz. Eltern, Schülervertreter 50%, die anderen 50% die Lehrerschaft. Bei der dritten Parität geht es ja darum, dass die drei genannten Gruppen, der Name sagt ja schon, zu einem Drittel jeweils die Stimmenanteile haben. Bloß ich habe immer so das, die Argumentation gehabt, der Lehrer, der muss die ganze Lebenszeit in dieser Schule zubringen, dann sollte ihm auch dieses Recht vorbehalten bleiben, dass er die Hälfte der Stimmen in der Gesamtkonferenz hat. Kann man jetzt drüber diskutieren.
Du wirst sicherlich kontraktiv. Also ich würde jetzt natürlich, wenn ich jetzt mal die Schule eintreten würde, soll ich sagen, wir sind mehr, wir möchten mehr Stimmen. Aber also in den Schulen werden die Schülerräte gut eingebunden. Das ist gar nicht so das Problem. Ich würde mir eher ein bisschen mehr Einbindung im Land wünschen. Weil wir im Landesschülerrat, wir befassen uns ja mit allen Themen, gerade auch die das Land betreffen. Und vielleicht ein bisschen mehr Einbindung durch das Bildungsministerium wäre schön.
Ja. Was müsste das Bildungsministerium machen?
Das ist eine gute Frage. Also wir werden bei der Diskussion von Gesetzen eingebunden. Mhm. Aber ich würde mir zum Beispiel mehr Austausch mit dem Bildungsministerium wünschen. Wenn ich mal als Vergleich Berlin. Berlin ist immer, nimmt man oft als Mustervergleich. Die treffen sich wöchentlich mit der Bildungssenatoren und denen unterhält man sich auch wirklich. Da hat man auch das Gefühl, dass die Schülerräte wertgeschätzt werden. Und ich finde, dass das Gespräch manchmal hier in unserem Land ein bisschen versackt.
Wir haben nächste Woche Bildungsausschuss.
Ja.
Muss ich jetzt sagen, das nehme ich mit.
Nein, ich möchte nichts aufzwingen, aber ich würde nur sagen, dass ich mir ein bisschen mehr Gesprächsbedarf wünschen würde.
Also du würdest sagen, mehr so in das operative Geschäft auch mit einbeziehen, ja?
Ja, gerade wenn es wie gesagt um Gesetzesänderungen geht, wo wir natürlich eingebunden werden, aber wie gesagt auch den direkten Austausch, dass man mit dem Bildungsministerium in den Austausch treten kann und sagen kann, was möchten die Schüler? Und dann kann man natürlich darüber reden, ja, das funktioniert oder das funktioniert nicht, aber diesen Austausch würde ich mir verstärkt wünschen. Mhm. Und ich würde mir vielleicht auch, also es, man muss natürlich sagen, es gibt dieses Gremium, den Landesschulbeirat, der ja von mehreren Organisationen vertreten wird. Aber auch da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das ein bisschen in die Vergessenheit gerät, beziehungsweise dass man da gar nicht so stark beachtet wird, wie man es sich eigentlich wünscht. Das ist natürlich auch immer eine subjektive Einschätzung. Aber wenn man dann, wie gesagt, den Vergleich zieht zu anderen Bundesländern, würde ich mir da doch schon ein bisschen mehr wünschen. Ja.
Das ist ein guter Hinweis, würde ich sagen. Und guter Hinweis ist auch, dass wir jetzt hier mit unseren Schnitzeln auf der Zielgeraden sind. Wir können jetzt nur davon berichten. Bilder gibt es nachher noch auf unserer Webseite. Und das wäre für mich jetzt schon mal der Punkt zu sagen, John, herzlichen Dank für deinen Besuch heute hier, für dieses schon mal optisch sehr interessante Gericht.
Ich danke für die Einladung.
Und wir werden es das gleich schmecken lassen. Bevor wir das tun, immer mein Hinweis noch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, Ihnen gefallen hat, dann lasst gerne mal auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens ein paar positive Bewertungen da. Wenn es Fragen, Hinweise und sonstige Anregungen gibt, gerne wieder an meine Büroadresse büro@jörg-bernstein.de. Büro wie immer unverändert mit UE, der Jörg mit OE und zwischen dem Jörg und dem Bernstein einen Bindestrich. Ja, wir hören uns dann wieder in 8 Wochen. Bleibt schön gesund bis dahin und aufmerksam. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Kochen mit Köpfchen. Idee und Konzept Jens Schilling. Kochen mit Köpfchen ist eine Produktion frisch aus dem Akustikwerk 2023.